Lebensverändernder Glaube ist so eine kleine Überschrift zur Predigt heute. Mit der Anfangsfrage, die ich an euch richte, an uns alle letztlich: Woran glaubst du? Was macht deinen Glauben aus? Ist es eine Erfahrung, die du gemacht hast in deinem Leben mit Gott? Erfahrungen, die du gemacht hast? Oder sind es Fakten, auf die du dich stützt? Das ist Fakten, die für eine Schöpfung sprechen, gegen die Evolution. Was macht deinen Glauben aus? Sind es die 28 Glaubenspunkte, die wir haben und verschriftlich haben, aneinandergereiht, dass du sagst, jeden einzelnen Punkt, jeden einzelnen Glaubenspunkt kann ich bejahen und das macht meinen Glauben aus? Was ist der Kern deines Glaubens? Was ist das Fundament deines Glaubens, worauf du stehst? Was ist unter deinen Füßen und was ist Beiwerk? Was ist wichtig und was ist weniger wichtig? In der Geschichte unserer Pioniere, unserer Gründer, unserer Gemeinschaft, da wurde mal ein Bild gemalt, und zwar von Ellen White, nicht von Ellen White und ihrem Mann, sondern sie haben ein Bild in Auftrag gegeben zum Malen von einem Künstler, in dem sie zum Ausdruck bringen wollten, was ihren Glauben ausmacht. Und sie hatten damals noch nicht so viele Glaubenspunkte wie wir heute, aber die Glaubenspunkte, die sie hatten, wollten sie in diesem Bild wiedergespiegelt bekommen, das zum Ausdruck bringt, das ist unser Glaube. Und als der Künstler fertig war, kam dieses Bild aus. Danke für den Hinweis. Jetzt. War das schon so richtig? Ja. Okay, ansonsten switchst du einfach weiter. Kam dieses Bild zustande. Und sie benannten dieses Bild dann The Way of Life, der Weg des Lebens. Und wenn ihr euch das Bild genau betrachtet, so wie genau man es betrachten kann aus eurer Ecke, wo ihr sitzt, dann sehen wir ganz grob links die Austreibung aus dem Garten Eden. Das alles geschieht im Schatten des Kreuzes. Wir haben den ersten Menschenmord. Wir haben das Schlachtopfer, das Kreuz, das Abendmahl, die Taufe, oben rechts das himmlische Jerusalem und der wiederkehrende König, der kommt, um uns zu holen. Und in der Mitte den Baum des Lebens mit dem allsehenden Auge, Gottes Auge darin, und an diesem Baum des Lebens die 10 Gebote festgeschnürt. Das machte ihren Glauben aus. Ich weiß nicht, wie dieses Bild auf euch wirkt, aber manches von diesem Bild hat mehr Präsenz und nimmt mehr Raum ein auf diesem Papier als anderes. Und sehr präsent und sehr stark ist das allsehende Auge in diesem Baum des Lebens mit den 10 Geboten. Das nimmt schon eine sehr starke Größe eines Bildes. Und dann hing dieses Bild bei denen zu Hause. Das ist so in den 1870er Jahren gewesen. Und sie waren glücklich damit. Und sie sagten, das spiegelt es wieder. Später, ich gucke mal, ob das jetzt funktioniert, ja, später haben sie dann noch ein zweites Bild malen lassen, weil sie nicht mehr so glücklich waren mit diesem Bild. Es sind ein paar Jahre vergangen und wie das Leben sich weiterentwickelt, entwickelt sich auch der Glaube weiter und einiges sollte verändert werden. Und sie haben dieses Bild vom gleichen Künstler anfertigen lassen. Ich gehe nochmal zurück auf das zuvorige und jetzt schaut euch mal die Veränderungen an, die sichtbar werden. Es ist zum größten Teil das Gleiche, aber die Strahlen, die heiligen Strahlen Gottes gehen nicht mehr aus dem allsehenden Auge heraus, das ist ganz verschwunden, nicht mehr aus dem Baum des Lebens, sondern sie kommen aus dem neuen Jerusalem, die Wiederkunft Jesu Christi, die hat einen hohen Stellenwert natürlich gehabt, damals wie auch heute. Wir haben eine sehr starke Naherwartung, der Baum des Lebens. Und was auch auffällt, ist, dass diese weißen Schnüre nicht mehr da sind, die 10 Gebote an einen Baum gefesselt haben. Das ist ein Stück weit alles ein bisschen freier geworden. Und dann hing dieses Bild eine ganze Weile bei denen zu Hause. Und sie waren glücklich, nehme ich mal an. Jetzt ein kleiner theologischer Abriss, um weiterzukommen hier. In der Theologie gibt es sehr viele Bereiche, über die man spricht, über die man lehrt. Und es gibt auch dann die sogenannte Soteriologie. Das ist die Lehre der Erlösung, die Erlösungslehre. Und sie beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit allem, was die Theologie und die Bibel hergibt zum Thema Erlösung. Und sie, so sagen wir als Theologen, ist der Mittelpunkt aller Lehren in der Theologie. Sie ist, wenn man sich ein Saat vorstellt, die Narbe, die alle Speichen, alle anderen Lehren zusammenhält. Sie ist die Lehre schlechthin. Darauf konzentriert sich die ganze biblische Botschaft, die gesamte Theologie hin auf die Erlösungslehre. Was bedarf es zur Erlösung, damit wir Menschen erlöst werden aus unserem Leiden, aus der Sünde, in der wir sind, in der wir gefangen sind. Die Erlösung. Und ich möchte dazugeben, dass es nicht nur die Erlösung ist, sondern vor allem im christlichen Leben die Erfahrung deiner Erlösung, dann, als du deinem Schöpfer, deinem Erlöser begegnet bist, ihm gegenübergetreten bist, als er dir begegnet ist und du erfahren hast, ganz persönlich für dich, dass er dich annimmt. Und dass er alles für uns getan hat und dass er deine Schuld sühnt und dass er dich aufnimmt in sein Reich, die Erfahrung der Erlösung. Eine sehr, sehr persönliche Sache, die dann schwer als Lehre vermittelbar ist, weil man sie eigentlich erleben muss für sich selbst. Und seit dem Neuen Testament, und das Neue Testament spricht sehr viel davon, von Glaube und Erlösung, seit dem Neuen Testament und durch die ganze Kirchengeschichte hindurch ist das eben die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens, die Lehre und die Erfahrung der Erlösung des Einzelnen, des Menschen. Wir können uns nicht selbst erlösen, sondern brauchen Rettung, ist die große Erkenntnis des christlichen Glaubens. Aber die Rettung ist nicht die, und deswegen bin ich dankbar, dass wir heute, dass wir das Kreuz hier hängen haben. Die Rettung ist nicht die Tat Jesu, die vor 2000 Jahren geschehen ist, einmal in der Vergangenheit und wir sie kognitiv wahrnehmen zu wissen. Die Bibel spricht davon, Jesus ist für mich gestorben, einst vor 2000 Jahren, und er hat alles bezahlt, was zu bezahlen war für die Sünde. Und weil er dies bezahlt hat, bin ich errettet, einst in der Vergangenheit. Sondern die Erfahrung der Erlösung transportiert förmlich dieses Geschichtsereignis in die Gegenwart hinein, in dein eigenes Leben. Dann, wenn du Christus begegnest und es dir vermittelt wird und in dich hineingesogen wird durch den Geist Gottes, dass diese Tat, die Jesus für uns vollbracht hat, nicht in der Vergangenheit liegt, sondern heute gegenwärtig für dich den Stellenwert hat. Ich bin erlöst, weil ich in eine Beziehung trete und diese Tat, die passiert heute für mich, eine sehr gegenwärtige Wahrnehmung, die uns in eine Abhängigkeitsbeziehung führt. Und das macht unseren christlichen Glauben aus. Es ist nicht kognitiv, dogmatisch etwas, woran ich festhalte aus der Vergangenheit, sondern sie führt mich in eine Beziehung hinein, in eine reelle, gegenwärtige Beziehung, die ich jeden Tag am besten neu auffrische und mich bewusst in die Abhängigkeit hineinbegebe, in diese abhängige Beziehung zu meinem Erlöser. Denn nur solange ich mit ihm verbunden bin, habe ich Anteil an der Erlösung. Und dann gibt es Texte en masse, die davon sprechen, er rettet nicht aus Werken, sondern durch seine Barmherzigkeit, durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, nicht aus Werken. Und viele Texte im Neuen Testament sprechen eben davon, dass es nicht deine Werke sind, dass es nicht ein Bollwerk deiner Glaubenspunkte ist, sondern dass es letztlich auf deinen Glauben, auf deine persönliche Beziehung zu deinem Heiland ankommt. Der Glaube, der Begriff Glaube erscheint im Johannesevangelium, allein im Johannesevangelium 78 Mal. Und Johannes legt dann sehr großen Stellenwert drauf und auch das ganze Neue Testament. Und im Vergleich dazu finden wir den Begriff Glaube im ganzen Alten Testament nur 32 Mal. Hier ist etwas passiert, ein Paradigmenwechsel durch die Tat Jesu Christi, die unvorstellbar gewesen ist, mit der keiner gerechnet hat. Und seitdem das ganze theologische Verständnis von Gott völlig auf den Kopf gestellt hat. Und dafür sind wir ihm so sehr dankbar, das auch persönlich verinnerlichen zu dürfen. Es transformiert uns förmlich. Dieser Glaube transformiert dich und du wirst ein neuer Mensch. Und sie gibt dir eine neue Stellung. Dein Leben bekommt eine neue Stellung. Hier noch weitere Texte, die davon zeugen. Kinder Gottes durch den Glauben. Hier werden wir zu Kinder Gottes ernannt. Aus der Gefangenschaft heraus, aus der Sklaverei heraus, aus der Sünde heraus, in die Königsfamilie hineingerufen und Kind Gottes genannt. Durch Glauben habt ihr die Gewissheit, schreibt die Bibel, des ewigen Lebens. Durch den Glauben erlebst du diese Wiedergeburt und du wirst ein neuer Mensch, weil der Geist Gottes in dich hineinströmt und dich zum neuen Leben erweckt in der Gemeinschaft, in dieser geistlichen Gemeinschaft, in die du einkehrst mit deinem Heiland. Und darin steckt auch die Botschaft, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass wir kein Bollwerk an Glaubenspunkte in sich halten müssen, um unser ewiges Leben zu erreichen. Und die Angst wird uns genommen, so heißt es dann auch in weiteren Texten. Ich weiß nicht, ob ich die noch angeschrieben habe. Ja, hier, nee, jetzt bin ich schon wieder eins zu weit. Fürchte dich nicht, glaube nur. Hier soll jegliche Angst weggenommen werden, dass du nichts tun musst, als eben in diesen Glauben, in diesen aktiven Glauben hineinzugehen, in die Beziehung zu deinem Heiland. Theologischer Absatz, Ende. Zurück zu dem Bild. Das ist das Bild, ich bring's nochmal auf die Leinwand, das zweite Bild, das gezeichnet, das gemalt wurde und es hing da. Zum Ende der Lebzeit von James White, also von dem Mann von Ellen White, hat sich theologisch in ihrem Verständnis sehr viel verändert. Und er hat den starken Drang verspürt, als der Geist Gottes zu ihm sprach, dass Christus wieder mehr in den Mittelpunkt hineinragen muss, dass Christus nicht nur ein Glaubenspunkt ist von vielen, sondern dass er den größten und zentralsten Stellenwert überhaupt bekommen. Und er hat sehr viel mit seiner Frau darüber gesprochen. Dann verstarb er urplötzlich, in kürzester Zeit erkrankt und verstorben. Aber sie, durch den Geist Gottes inspiriert, hat diesen Gedanken weitergetragen. Und dann war sie auch nicht mehr glücklich mit diesem Bild, weil dieses Bild einen wichtigen Bestandteil in eine falsche Perspektive stellt. Und sie kam noch einmal, nachdem ihr Mann verstorben ist, ist sie noch einmal zu dem Künstler gegangen und bat ihn noch einmal, ein neues Bild zu malen, weil dieses nicht mehr das widerspiegelt, was sie nun erkannt hat und was ihren Glauben wieder darstellt. Und das ist das Bild, ihr Lieben, das der Künstler dann gemalt hat. Der Titel hat sich geändert, die gesamte Szenerie hat sich verändert. Es ist sehr schwer zu erkennen. Ich gebe euch ganz kurz nochmal einen Abriss und was sehr stark zu erkennen ist, und das soll mächtig in den Vordergrund geraten, ist Jesus Christus allein. Und deswegen auch der Titel, ein neuer Titel für dieses Bild, Christus. Er ist nicht ein Glaubenspunkt. Er ist alles. Und in ihm spiegelt sich die ganze Erlösungsgeschichte der Menschheit wider. Wir haben weiterhin die Austreibung aus dem Paradies. All das geschieht im Schatten des Kreuzes, was ich euch schon vorhin aufgezählt habe. Wir sehen die Taufe, wir sehen das Abendmahl, was wir heute feiern wollen. Das alles geschieht unter diesem großen Erlösungstat Jesu Christi und die Wiederkunft, die im Hintergrund stattfindet. All das geschieht und kann auch nur geschehen aufgrund dessen, weil unser Herr und Gott diese Tat für an jeden von uns vollbracht hat. Es hat sich etwas verändert. Ellen White hatte eine Vision, und zwar war es ihre erste Vision, die sie von Gott bekommen hat. In sehr, sehr jungen Jahren, da hatte sie einen Traum gehabt, und eigentlich hat Gott ihr da schon die Botschaft mit auf den Weg gegeben, aber sie haben nochmal 30 Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Dieses Bild wurde dann Ende der 1880er Jahre dann gemalt. In diesem Traum sieht sie, wie die ganze Stadt Richtung Kirche läuft, Richtung einem Kirchengebäude läuft, in Scharen hinströmen, als ob dort ihre Errettung auf sie wartet. Und sie ging mit, um zu gucken, was dort geschieht. Weil sie war neugierig, noch als kleines Mädchen. Sie war damals sehr jung, Mitte 15 Jahre alt oder 16 Jahre alt, nicht mal. Und in diesem Traum war sie natürlich dann auch so alt, und sie hat sich dann durchgedrängelt durch diese ganze Menschenmasse hinein in dieses komische Gebäude, das anders aussah, als was sie bis jetzt gesehen hat. Und als sie drin war, sieht sie, dass diese Konstruktion des Gebäudes auch von innen völlig anders aussieht, denn das Gebäude hat nur eine einzige Trägersäule, und zwar in der Mitte des Raumes. Der ganze Raum, das ganze Gebäude wird getragen durch eine einzige Säule. Und an dieser Säule sieht sie ein blutiges und sterbendes Lamm angebunden. Und die ganzen Menschen, die in dieses Gebäude hineinströmen, stellen sich um dieses Lamm auf und beten es an und loben und preisen es. Und Gott hat ihr schon damals sehr früh nahegebracht und nahebringen wollen. Unser ganzes Glaubenskonstrukt, alles, was uns ausmacht, wird getragen durch die eine Säule, das stellvertretende Opfer Jesus Christus, das ans Kreuz genagelt wird für uns. Dann, damit steht und fällt alles. Und ein guter Kollege von mir, ein Pastor aus Amerika, der hat das Bild dann für sich noch weiterentwickelt, indem er sagt, und was machen wir mit unseren Glaubenspunkten? Ganz kurzer Abriss. Und er hat ein sehr schönes Bild gemalt, das für mich lohnenswert ist, darüber nachzudenken. Er sagt, stell dir vor, dass jeder Glaubenspunkt, den wir haben, ein Fenster darstellt in diesem runden Gebäude. Und egal an welchem Fenster, Glaubenspunkt du stehst und reinschaust, siehst du was? Du siehst das Lamm Gottes. Und das Fenster ist ein Blick, schenkt dir einen neuen und anderen Blick auf das Lamm Gottes. Egal welchen Glaubenspunkt du nimmst, Heiligtumslehre, was auch immer es ist. Sie möchte uns einen tieferen Einblick geben über das, was Jesus Christus ist. Ein schönes Bild für mich. Ich möchte euch noch eine Geschichte zum Abschluss der Predigt erzählen. Wir nähern uns dem Ende. Ein Schachspieler, ein sehr bekannter, ich weiß seinen Namen nicht mehr, war Weltmeister, was auch immer, ging durch eine Bilderausstellung und sah und blieb an einem Bild stehen, das seine Aufmerksamkeit gefangen hat, weil er Schachspieler ist, weil auf diesem Bild ein Schachspiel gemalt wurde. Und zwar das Spiel zwischen Mensch und dem Teufel. Und drunter stand Schachmatt. Und der Ausdruck des Menschen war völlig im Entsetzen gewesen und der Teufel überragend stand da und grinste von einem Ende zum anderen. Mit dem Titel Schachmatt. Aber irgendwie bewegte diesen Mann, da nochmal genauer hinzugucken, diesen Schachspieler, und er schaute auf die Figuren des Schachbrettes und merkte, dass da etwas nicht stimmt. Und dann bat er den Aussteller, dass er Kontakt aufnehmen dürfte mit dem Maler. Und sie haben diesen Kontakt dann ermöglicht. Und er sprach mit dem Maler und sagte, mit diesem Bild stimmt etwas nicht. Und wenn ihr mal einen Maler sagt, mit diesem Bild stimmt etwas nicht, dann wird er dir sagen, hey, lass mich doch malen, was immer ich will. Aber er hat ihn darauf hingewiesen zu sagen, schau her, ich möchte dir zeigen, was nicht stimmt mit diesem Bild. Und da hat er ein Schachbrett genommen und einen Tisch und zwei Stühle, hat gesagt, lass uns hier hinsetzen und wir positionieren genau die Figuren so auf, wie du es auf dem Bild gemalt hast. Und drunter steht ja, wie gesagt, Schachmatt. Und dann zeigt er ihm, dass eben die Position des Verlierers gar nicht ein Schachmatt ist. Und zeigte ihm den einen Zug, den Anschein dieser Maler nicht mehr vor Augen hatte, dass der König doch noch einen Zug hat. Und solange der König noch einen Zug hat, bist du nicht Schachmatt. Und dann zeigt er ihm diesen Zug auf diesem Schachbrett. Und durch diesen einen Zug wurde der Gegenspieler Schachmatt gestellt. Und dann lächelt er und sagt, solange der König noch einen Zug hat, ist nicht Schachmatt. Und ich denke, dass das ein Stück weit widerspiegelt, nicht ein Stück weit, dass das widerspiegelt, was unseren Glauben ausmacht. Unser König hat diesen einen Zug noch inne. Und die Welt und wir sind nicht Schachmatt gesetzt. Und er hat diesen Zug vollbracht vor 2000 Jahren und wird ihn vollenden, bald, wenn er wiederkommt. Und dafür bin ich ihm so dankbar. Und deswegen bin ich froh, dass wir das Abendmahl gemeinsam feiern, weil er uns einlädt, er der Sieger, lädt uns ein, zu Tisch mit ihm zu essen. Und da erinnere ich mich an den einen Text aus der Bibel, wo er sagt, wo davon gesprochen wird, hey, deine Familie kommt, um mich zu besuchen. Und Jesus sagt, das ist nicht meine Familie, ihr seid meine Familie. Mit euch möchte ich sein, ihr seid meine Familie. Setzt euch mit mir zu Tisch und esst mit mir. Ihr gehört zu mir. Und wenn ihr nachher das Abendmahl für euch feiert, dann habt dieses mit im Herzen, dass dein Erlöser dich einlädt und dich Familie nennt. Und dich einlädt, an seinem Mahl teilzunehmen. Ich möchte euch ein Video zeigen, Achso, hier haben wir noch einen Text, den ich noch ganz gut finde. Wenn du vor Gott als weiser Mann stehen willst, dann komm vor das Kreuz von Golgatha und empfange die Inspiration, die aus dem Kreuz ausgeht. Empfange die Inspiration, empfange das, was der Geist Gottes in dich hineinströmen möchte. Erlange deine Weisheit, indem du auf das Kreuz blickst, indem du davor stehst und verstehst und verspürst und erlebst, was hier geschieht für dich. Geschieht, nicht geschehen ist, was hier für dich geschieht. Und dann wurde das Bild später noch einmal, Jahre später, Jahrzehnte später von der Generalkonferenz noch einmal dann in Farbe gemalt, aber das ist eigentlich ein unwichtiger Teil. Ein Video möchte ich euch noch zum Abschluss zeigen, ganz kurzes Video, wo Elternpaare gefragt werden, das als Einleitung, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit irgendeiner Person, mit irgendjemandem, lebendig oder schon verstorben, ein Abendessen zu verbringen, Zeit zu verbringen bei einem Abendessen. Wer wäre das? Hier haben sie so einen kleinen Test gemacht, das möchte ich euch gerne zeigen. Ist auf Englisch, spielt in Australien, aber ich habe gestern Abend noch schnell einen Untertitel mit hineingebaut, damit für die, die kein Englisch können, das mitlesen können. Sehr. Ich fand es interessant, dass die Kinder die Entscheidung getroffen haben und sich die Eltern aussuchen und nicht umgekehrt. Wie viel mehr können wir von den Kindern lernen als und mal auf sie achten und auf sie Acht geben und auf sie hören. Von allen Menschen, die sie sich aussuchen können, wollen sie einfach Zeit mit ihrer Familie haben. Und hier die Einladung. Mit wem möchtest du gerne Zeit verbringen? Mit wem möchtest du gerne ein Abendessen verbringen? Wer ist deine Familie? Wer gehört zu deiner Familie? Jesus hat gesagt, ihr seid meine Familie. All das tue ich für euch, weil mir nichts lieber daran liegt, als euch bei mir zu haben. Und dafür bin ich bereit, alles zu tun. Dass ihr mit mir am Tisch sitzt, damit wir gemeinsam essen. Und so lädt uns Jesus jetzt ein, dass wir gemeinsam uns die Zeit nehmen, seinem Vorbild zu folgen, mit ihm das Mahl zu feiern. Komm zu Tisch und iss mit ihm. Gehe wiederholend hinein in diese persönliche Verbindung, die du hast mit deinem Erlöser. Und erneuere diese Verbindung immer wieder, tagtäglich neu. Geh zu Tisch mit deinem Erlöser. Amen.